Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase, Phase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Nico, jetzt wieder ganz gut, kann ich sagen. Ich kann es ja sagen, ich war am Wochenende unterwegs, ein guter Freund von mir heiratet. Es stand ein Junggesellenabschied an. Mehr wollte ich dazu nicht sagen, glaube ich. Aber jetzt bin ich wieder fit.
Ich quatsche immer davon, dass du das Wochenende irgendwie versoffen hast oder zu viel Party gemacht hast. Jetzt stimmt's das erste Mal wirklich, ne?
Jetzt stimmt's das erste Mal, ja. Sonst würdest du mich immer reinreiten, aber jetzt kann ich nichts zu meiner Verteidigung sagen.
Ich habe in Dortmund, wir haben das Finale vom Backspin FC Liga gefeiert. Du konntest ja leider nicht, aber das ist ja Besseres vor. Und ich habe mich mit Rata in der Elbphilharmonie getroffen, was sehr spannend war. Das,
starkes Wochenende.
Wird es auf jeden Fall auch einen kleinen Bericht bei uns geben. War in allen Bereichen so ein bisschen eine Sache unter Freunden, muss ich sagen. Es hatte so sehr, sehr harmonische Vibes überall. Viele gute Leute getroffen, viele gute alte Freunde getroffen und so. War schön. Das klingt ein bisschen so wie nach deinem Wochenende.
Ähnlich.
Ja, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum du gedacht hast, machst mal heute eine Runde, die auch ein bisschen vertrauter ist, ne?
Ja, genau. Ich musste quasi nach so einem Wochenende oder nach solchen Wochenenden auch einfach zwei gute Freunde einladen, womit wir direkt beim Thema wären. Ich freue mich tatsächlich sehr auf diese Folge, weil die beiden bei uns noch gar nicht so richtig viel stattgefunden haben.
Noch nie, glaube ich, ne?
Zumindest nicht, seit ich hier bin.
Oh mein Gott.
Ja, oh mein Gott, jetzt ist der Druck richtig hoch. Ich glaube, es ist somit das bestgehütetste Geheimnis im Deutschrap. Die beiden kennt man normalerweise nur als Avatare. Jetzt gerade die erste Tour gespielt, da gab es sie zum Live in Farbe, zum Anfassen, aber natürlich trotzdem mit Maske. Die Satoshi-EP ist auch gekommen, das Album kommt im Herbst, also es wird einiges passieren. Herzlich willkommen, Bianca von Küçük Efendi, heute hier bei uns im Stammtisch.
Hi Bros, freut uns.
Also ich merke schon, wenn ihr den, also dadurch, dass ihr so eng seid, wenn ihr den Rest dieser Folge auch immer synchron sprecht, dann wird es auf jeden Fall eine lustige Sache. Wenn ihr auch noch doppelt was gesagt, wird es umso besser. So. Freue mich, dass ihr hier seid. Ja, genau, aber freue mich, dass ihr hier seid. Und tatsächlich, ich glaube, es ist wirklich der Fall, dass ihr, glaube ich, so im Formathaft noch nie bei uns gewesen seid. Deswegen auch für mich eine Freude und Ehre, dass ihr da seid, denn es ist ja auf jeden Fall schon auch eine Menge Mythos um euch und auch eine Menge, was so ich sehr spannend finde an verschiedenen Ebenen, wenn man auf das, was ihr da macht, guckt. So, gerade auch in Bezug auf den komplett, nennen wir es mal, Hip-Hop-Zirkus, an dem wir sonst auch so stattfinden. Und ich glaube, das ist auch so der Grund oder fürs Thema, was Janik, du mit der Redaktion überlegt hast, ne?
Ja, voll. Ich habe ja gerade schon angesprochen, die erste eigene Tour wurde gespielt. Das muss natürlich irgendwie Thema sein. Es kommt ein Album und ja, es ist halt der Schritt vom Cartoon zum Menschen sozusagen. Also ihr standet das erste Mal live auf der Bühne. Ihr zeigt euch mehr als jemals zuvor euren Fans. Und das sind natürlich alles irgendwie so Dinge, über die wir mal sprechen wollen. Deswegen diese Woche Thema der Folge. Wie wird eine Idee eigentlich Wirklichkeit?
Das ist eine sehr große Frage.
Ja, aber Nico, das weißt du doch. Stammtischfragen sind immer erstmal zu groß, um sie direkt zu beantworten. Und dann gucken wir, wo die Reise hier in dieser Folge hingeht.
Aber einer von der Bühne. Erzähl mal, könnt ihr das irgendwie ursprünglich beantworten, also von der Idee, wie sich es gerade so anfühlt, wie der Weg dann ist?
Eigentlich schon. Ja, Abi Jim, willst du einsteigen oder soll ich, dass wir die Synchronität nicht auf die Stufe
stellen? Mach gerne mein Bré. Ich habe auch einen Gedanken, ich äußere den im Anschluss. Vielleicht matchen die Gedanken ja sogar.
Sehr gerne, bin ich mir sicher. Zumindest Schnittmenge ist da. Genau, Bros, also sehr schöne Frage. Ich glaube, in unserem Fall ist eher die Frage, ob die Idee an sich auch funktionieren kann, weil ich so ein bisschen der Meinung bin, dass wir sind gar nicht irgendwas. Also es ist nicht von der Idee vom Avatar zum dies, zum das, sondern wir sind die Idee. Also wir sind nur die Idee.
Das ist immer komplexer. Ich jetzt
mal so, ich muss einfach mal so reingehen. Aber ja, wenn das zu esoterisch ist für euch, dann kann ich natürlich da ein bisschen konkretisieren. Aber sozusagen, ja, also wir sind trotzdem irgendwo die Idee, dadurch, dass auch wenn wir wir sind ja, wie ihr gesagt habt, Avatare gewesen, wenn man so will, oder Comicfiguren, über sehr lange Zeit auch, weiß ich nicht, also bevor wir überhaupt in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten sind und dann nochmal, weiß ich nicht, 2-3 Jahre, bis man wirklich gesehen hat, okay, da gibt's scheinbar wirklich zwei bei Personen, die oder Individuen, die dem gleichen, was in der Kunst dargestellt ist. Und die Frage ist aber, inwieweit unterscheidet sich das jetzt so krass von dieser Idee oder der Ursprungsidee. Ich weiß nicht, ob ihr sozusagen durch die Zielrichtung der Frage war, aber ich wollte damit so ein bisschen unterstreichen, dass es keine große Rolle spielt nach wie vor, meiner Meinung nach, wer wir sind oder inwieweit sich das der künstlerischen Idee und den Erscheinungsformen gleicht oder nicht, sondern dass es irgendwie geil und gewissermaßen auch legendär ist, dass es halt so ist, dass es da scheinbar wirklich was gibt, was dem gleicht und irgendwas lebt, was irgendeine Art von Schnittmenge hat mit den Künstlern sozusagen, die wahrnehmbar waren. Aber es gibt keine Zäsur, so in dem Sinne von, okay, man hat mal irgendwie da so angefangen und irgendwann ist man in Erscheinung getreten und jetzt ist man irgendwas anderes so. Genau, das wäre erstmal meine philosophischen paar Cent. Aber Jim, vielleicht hast du noch mal einen anderen Spin auf die Sache.
Ja, du hast die Frage aus einer ganz anderen Perspektive gesehen als ich, weil die Frage wahrscheinlich auch so ein bisschen impliziert, dass wir eine Idee sind sozusagen, also dass wir etwas Erfundenes sind und diese erfundene Sache quasi echt gemacht haben sozusagen. Und ja, also das sehe ich eigentlich genauso wie Fando. Die Frage ist halt, ob es wirklich eine Idee ist oder ob es einfach wir sind sozusagen. Also ob wir nicht einfach selbst die Idee sind, die Leute vielleicht von außen einfach als Idee sehen, weil sie die Kunstform dahinter vielleicht nicht so ganz verstehen. So könnte ich es mir vorstellen. Ich habe die Frage ein bisschen so in die Richtung für mich jetzt so gedeutet. Wie kannst du aus einer Idee sozusagen dann auf einmal vor tausenden Menschen stehen? Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, so mit Träumen, also mit Träumen und mit Glauben, weil ehrlich gesagt haben wir all diese Momente, auch die wir jetzt so in den letzten Wochen so, die auf uns eingeprasselt sind, die haben wir alle schon vor Jahren eigentlich durchlebt. Als wir so zum ersten Mal Songs aufgenommen haben, als wir die für uns untereinander im Studio, sag ich mal, performt haben, etc. Also da haben wir die Crowd auch schon gesehen und gefühlt. In der Hinsicht genau würde ich sagen, dass man aus einer Idee Wirklichkeit machen kann, indem man einfach davon träumt und fest davon überzeugt ist, dass die Idee auch Wirklichkeit werden kann. Aber vielleicht sagt ihr auch mal gerne, Yannick und Nico, wie ihr die Frage gemeint habt.
Das Schöne ist, wenn man euch dabei zuhört, sie ist so groß und so viel auch schon abstrakter von euch beantwortet, als sie vielleicht im Zweifel auch im Kern gemein sein kann. Ne? Denn es geht ja dann im Zweifel auch vielleicht einfach darum, wie schaffst du es von dem Moment, wo ihr eine Idee habt, etwas künstlerisch gemeinsam zu entwickeln, was ja auch bestimmte Barrieren mit beinhaltet hat, dann tatsächlich auf einer Bühne zu stehen. Und in Wirklichkeit Menschen dabei zuzusehen, wie sie darauf reagieren, was ihr da macht. Denn auch das, dieser simple Gedanke, ist ja auch einer, von dem ich mir vorstelle, wenn du Kunst machst, dann hast du ja trotzdem auch immer irgendwie so eine Person vor Augen, die irgendwie für das steht oder die das hören soll, was du da machst. Und wir machen beide Richtungen mal weiter, weil ich finde das in beide Richtungen ganz, ganz spannend. Deswegen lass uns aber einmal ein kleines bisschen sortieren, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist hier. Könnt ihr euch denn noch an die Idee erinnern? Also den eigentlichen Grund für alles?
Den eigentlichen Grund für alles? Boah, das wird auch schon wieder sehr philosophisch.
Ja. Ihr habt es mir angeboten, Leute. Ich ziehe das jetzt gerade alles durch.
Nee, wir mögen das auch. Wir mögen die Art von Gespräch.
Genau, also auch jetzt bei der Tour hat man, finde ich, so ein bisschen gemerkt, dass wie sich Kreise schließen und so, also dass es schon eine intuitive Geschichte auch irgendwie ist. Also wir standen eigentlich noch nie auf einer Bühne, haben das erste Konzert vor fast 2000 Leuten ausverkauft gespielt und unter allen möglichen Widrigkeiten, auf die wir bestimmt später nochmal zu sprechen kommen. Und es hat sich aber trotzdem nicht so angefühlt wie, also weder ging es darum, dass es jetzt eine eigene Ego Celebration wird, so nach dem Motto, endlich die Leute nehmen mich für was Krasseres wahr, als ich mich in Wahrheit fühle, was, glaube ich, so ein Standard-Künstler-Ding ist. So, ich möchte sozusagen meine eigenen Unzulänglichkeiten so ein bisschen überpushen, dass ich dann endlich sozusagen was bin, was ich bin. Es war weder das, noch war da irgendwie eine große Nervosität inbegriffen, weil es das einfach gibt für uns. Also unsere Musik gibt es, uns gibt es. Und die Vermischung zwischen privat und künstlerisch ist da gar nicht da. Und sobald sozusagen auch die Musik läuft, und das war auch so die Atmosphäre allgemein mit unserer Hörerschaft, sobald die Musik läuft, also es gibt da gar keinen, also wir sind keine, also obwohl man das, glaube ich, gerade denken würde bei uns oder jetzt auch Leute wie ihr, die nicht vielleicht so viele Berührungspunkte mit uns hatten, wir sind keine Interpreten in dem Sinn. Also das wurde irgendwie nochmal ganz klar, dass es jetzt nicht so, okay, jetzt müssen wir aber wirklich zeigen, dass wir auch so Playboy sind und so das auch zeigen können, so was wir so, so verkörpert sind. Haben und so, ja. Dass wir wirklich hier Motherfucker sind und scheiße, so Imposter-Syndrom kann jetzt irgendwie so rauskommen auch. Die sind ja eigentlich voll die komischen, weil sobald die Musik läuft, wir sind da halt wirklich drin, weil wir die Mucke halt wirklich wirklich lieben so und also ich weiß nicht, ob das jetzt so stichhaltig ist, aber das war für mich auf jeden Fall ein Erlebnis, dass ich im weiteren Vorfeld schon so nervös war und war so, fuck, ich kenne nur so aus der Schule vor 30 Leuten so irgendwas machen und entsprechend eben auch die Emotion sozusagen widerwillens da irgendwie performen zu müssen, aber mit nichts, wofür du halt eine Passion hast, sondern so, okay, fuck, so irgendwie muss es halt so rüberkommen, als hätte ich eine Passion dafür, aber die Leute können mich durchschauen, wenn ich da irgendwie Fehler mache. Und dieses Mindset sozusagen, das war da gar nicht am Start. Und deswegen war das für mich so ein, hat sich der Kreis in dem Sinne geschlossen, diese Idee und all das, auch wir beide zusammen und so, das gab es einfach schon immer. Also das war trotzdem eine logische, intuitive Sache, dass dann auf einmal Leute vor uns stehen, die das genauso fühlen in dem Moment wie wir. Und das ist auch spürbar gewesen. Also es war kein hierarchisches Verhältnis oder sonst irgendwas oder irgendwie, dass wir Angst hatten, so, oh, wir können uns jetzt blamieren oder oh, wir können uns jetzt irgendwie übertriebenermaßen erheben über andere Leute oder so, über unsere Kunst, sondern wir haben einfach unsere Kunst gelebt, so erstmalig sozusagen in einem sozialen Kontext. Und das war schon crazy. Und das beschreibt für uns, warum die auch so außerordentlich und außergewöhnlich ist für uns, das, was wir machen. Und auch wenn man sich das mal im Detail anguckt, auch was ich vorher meinte, mit vom Avatar zum Beast und die Idee und was ist das eigentlich so, dass diese Idee, die ist einfach, als gäbe es die schon immer, so fühlt sich das für uns so ein bisschen an, als gäbe es die einfach schon immer. Und das, was wir jetzt machen, ist einfach so ein bisschen, um wieder in die esoterische Lane reinzusliden, ist halt so die Manifestation von dem, was so unsere Träume und unsere freundschaftliche und quasi Selbstverwirklichung, aber wirklich eine künstlerische Selbstverwirklichung. Also es geht nicht danach so, oh mein Gott, wie krass sind wir eigentlich und so, sondern es ist einfach, das brauchen wir. Also zumindest hat sich das wirklich so angefühlt, als bräuchten wir das gar nicht so, ja, jetzt haben wir es aber gezeigt und so, wir sind echte Rapper und so, sondern eher im Gegenteil, lieber das Weghalten so vom privaten Ego, weil sonst platzt irgendwann so nach dem Motto. Und genau, deswegen, das wäre so das, womit ich das am besten beschreiben könnte mit dieser Tour-Erfahrung, dass diese Idee ist angelegt, mehr oder weniger. Und es ist dann trotzdem surreal, aber es ist nicht so wie, das kann ja jetzt irgendwie gerade wirklich nicht echt sein, sondern diese Idee ist einfach so als, ja, na klar gibt's die Idee so. Ja klar ist es jetzt gerade so.
Hast du noch was hinzuzufügen, sonst lege ich nach.
Bro, leg nach.
Weil mir fällt nämlich auf, dass also bei dem, was ihr da gemacht habt und der Inszenierung und der Idee, also die muss jetzt wegkommen von der Idee, sonst werden wir hier philosophisches Manifest hören, Leute. Aber ist immer, also von der Art, ich sag mal so, salopp, einfacher formuliert, der Weg, den ihr gewählt habt, wie ihr es gemacht habt, die Wahl der Waffen, die führt ja schon dazu, dass an irgendeiner Stelle man ja sich bewusst sein muss, okay, eigentlich ist es ja nicht dafür gemacht, dass Menschen mir dabei zugucken, was ich da mache. Das heißt, du triffst ja in der einen Sekunde erstmal die Entscheidung, du möchtest es so inkognito und vielleicht die Kunst auch so sehr ins Zentrum packen wie möglich. Und irgendwann auf diesem Weg ist ja aber die Entscheidung gekommen, nee, lass mal dafür sorgen, dass dann vielleicht irgendwann erst ein großer Anteil und vielleicht in der Zukunft irgendwann die ganze Welt ganz genau weiß, wer wir sind, wie wir heißen, wie wir aussehen, wo wir herkommen, was auch immer. Ist das auch ein Prozess in euch gewesen? Oder war das immer klar, dass das alles, diese Schritte so gehen, wie sie gehen?
Schon Prozess, ja. Bro. Ich würde schon sagen, dass es ein Prozess war. aber die Schritte waren uns schon klar. Die Frage war immer nur, wann. Also so, dass wir auf die Bühne gehen, das war uns schon klar eigentlich. Aber es hätte auch in 20 Jahren erst kommen können und dann nur einmalig sein können zum Beispiel. Und nicht eine Tour, die wir jetzt vor einer Woche gespielt haben.
Ja, genau. Voll. Und, sorry, wenn ich, oder wolltest du noch was sagen, Jim? Oder?
Nee, ich bin durch, mein Play.
Genau. Nee, ich wollte nur noch hinzufügen, dass quasi auch dieses Mittel oder die, diese Darstellungsform und so von Tour und quasi physischer Anwesenheit und so, da ging es primär trotzdem darum, dass es quasi ein Gemeinschaftserlebnis trotzdem ermöglicht. Also auch für die Hörerschaft war das jetzt nicht so. Wir müssen diese, also wir haben teilweise sind wir in die Crowd reingegangen, so mit, und ich habe 10 Leute gleichzeitig umarmt und Kaffee auch, und die Leute wollten nicht an die Maske ran. Also sozusagen, es war auch das Gefühl schon da, keiner will das wissen. Es geht wirklich nicht darum, so, es ist nicht irgendwie der maskierte Rapper-Effekt oder so, so, oh mein Gott, wer ist er in Wirklichkeit oder so, sondern im Gegenteil, so je nahbarer wir werden, in Anführungsstrichen, desto weniger mögen, dass die Leute wirklich, wirklich investiert sind so in unsere Sache. Und es gibt Leute, die sind sehr investiert in unsere Sache und was wir machen. Und das war so geil, weil trotzdem wir im Endeffekt, und das auch, glaube ich, spürbar ist, wir sind trotzdem auch Fans von dem, was wir einfach machen, ohne uns selber sozusagen einfach nur dafür abzufeiern, sondern das Erlebnis war trotzdem, es sind einfach Leute in einem Raum, die haben sich davor schon getroffen, die kommen alle rein und die können erstmalig nach Jahren sozusagen gemeinsam die Musik erleben und sagen so, geil, links von mir, der feiert die Mucke, rechts von mir, der feiert die Mucke oder wie, und let's go. Und die Jungs sind auch noch da und wir können denen auch noch was zurückgeben, so von emotionalem Austausch irgendwie und zu sagen, und die Leute, die auf jeden Stop gekommen sind, die aus Frankreich angereist sind, die man jetzt irgendwie Social Media mäßig oder so gar nicht mitbekommt, aber die sehr auf anderen Ebenen bedeutsam sind und die nichts mit Fame und Inszenierung und sonst irgendwas zu tun haben, sondern eine gemeinsame Sache, aus der jeder halt irgendwie emotional was zieht. Und das war eigentlich so das Hauptding auch so ein bisschen, weil die Leute wussten gar nicht, wie wir in Erscheinung treten werden. Kommen wir da jetzt auf die Bühne, machen wir so ein Gorillas-Ding, dass wir einfach gar nicht am Start sind, machen wir, läuft einfach ein Video ab und wir machen Grußbotschaften da rein, so, ey, cool, dass ihr alle Geld ausgegeben habt und da sind wir chillen hier auch vorbei, so auf liebe Grüße. Das wussten die gar nicht, sozusagen, das war nicht kommuniziert und gar nichts. Es ging erstmal echt darum, oh geil, die Mucke und mit Gleichgesinnten die Mucke irgendwie feiern und im Best Case sind die Jungs auch noch am Start.
Genau. Ja, safe. Also dieses Gemeinschaftsding ist, glaube ich, das, was sehr im Vordergrund stand. Auch wie Fando am Anfang schon meinte, also wir haben echt von Tag 1 eigentlich, haben wir gar keine so wirkliche Aufregung oder so erspürt, dass wir gedacht haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas verkörpern, was wir nicht sind, etc. Wir wussten, wenn wir da auf die Bühne gehen, da werden einfach weitere Genres sein wie wir, die Musik einfach auf demselben Level fühlen wie wir, die drauf abgehen wie wir. Und ja, deshalb wollten wir das auch von Anfang an sehr intim mit den Hörern sozusagen leben. Auch dieses Interaktionsding war zum Beispiel auch ein großes Thema im Vorfeld, weil unser Umfeld, sag ich mal, von Management bis Veranstalter etc., die hatten alle große Angst, dass wenn wir den Leuten zu nahe kommen, dass da Masken runtergezogen werden etc. Wir haben da sehr proaktiv vor jeder Show eigentlich für jede Form von Interaktion gekämpft, weil wir wussten das einfach. Also klar, da kann immer irgendein schwarzes Schaf drin sein. Aber selbst wenn es da drin ist, also wenn der Arm nur hochgeht, weiß ich, dass da 100 andere Genos auf den springen. ja, also das hat man auch gesehen. Also wirklich niemand, auch als wir da waren und so, also niemand hat uns angefasst und so. Also wir mussten die Leute anfassen, damit sie uns überhaupt angefasst haben, obwohl wir in unmittelbarer Nähe waren. Also wir mussten dieses Eis erstmal zum Brechen bringen, weil die Leute einfach Respekt haben, weil wir auch Respekt vor ihnen haben, weil wir auch Respekt mit unserer Musik, glaube ich, rüberbringen etc. Deshalb zieht es halt, denke ich, auch einen bestimmten Kreis an Menschen an, die, egal wie sie aussehen, egal was sie für Hobbys haben, also das sind echt die unterschiedlichsten Menschen. So, wir haben es ja auch auf dem Konzert gesehen, wir haben da auch Feedback bekommen von unserem Team etc. Also es ist wirklich verrückt einfach, was für ein breites Publikum, sag ich mal, was aber komplett vereint ist trotzdem in sag mal, in der Liebe, auch wenn das ein bisschen pathetisch ist, aber unsere Musik, in unserer Musik geht es, glaube ich, auch immer viel um Liebe, um Nächstenliebe zwischen den Zeilen und genau. Und das spürt man, glaube ich, und dann weiß man auch, welche Art von Menschen auf den Konzerten sein werden. Das sind dann keine Straßenrapper-Konzerte oder so, die dann eher in Ausschreitungen enden oder so. Genau, das sind dann eher Liebesfeste, sag ich mal. Und auch das ganze Erlebnis, also wir haben uns ja echt viel Gedanken über Jahre auch drum gemacht. Also es war von Eingang zum Konzert bis zum Ende war das einfach ein komplettes Sound, visuell, alles mögliche Spektakel. Vom Merchstand bis hin zu den Bühnen, zu der Bühne, zu unseren Outfits. So. Ja, es war alles einfach, genau, also wir haben da lange dran gesessen und einfach versucht, es zu einem Erlebnis zu machen, zu einem Abenteuer, was man nie vergisst. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Das ist echt ein krasses Feeling. So. Aber jetzt so nach der Tour trudelt Feedback ein, etc. Man sieht Videos und so. Es ist wirklich verrückt. Es ist so surreal ein bisschen sogar. Also es ist glaube ich, sehr, es waren sehr besondere Momente einfach, die wir da in der Halle alle gemeinsam erlebt haben und wer weiß, ob es so Momente, Erlebnisse je nochmal geben wird. So.
Ja, hoffentlich für euch, dass es die noch oft genug geben wird. Ne?
Ja, aber in der Art, weißt du, in der Intimität,
fairer Punkt.
Genau, also ich glaube, die Art von auch, weißt du, also das Konzert wurde announced und Köln war irgendwie nach 1-2 Tagen ausverkauft. Die anderen Städte sind da auch ziemlich dicht gefolgt. Also es war klar irgendwie, also das ist jetzt nicht irgendein Mainstream-Spektakel, wo die Leute dann irgendwie im Laufe der Zeit beworben werden und dann zum Konzert kommen, um sich das mal anzuhören. Da war einfach ein Druck drauf und die ersten 2000 in Köln waren erfolgreich sozusagen. Also da wären sicherlich auch gerne mehr gekommen. Und deshalb haben wir auch schon einfach gewusst, was uns da erwartet. So. Und es hat aber trotzdem die Erwartungen nochmal gesprengt, weil dieses Gefühl auf der Bühne mit den Menschen zusammen, boah, ist unglaublich. Also es ist immer noch schwer zu fassen, auf jeden Fall.
Das ist diese Wirklichkeit, die ihr jetzt gerade fühlt, ne?
Safe. Das ist die Wirklichkeit, die man fühlt. Aber irgendwie ist es ja auch, ist es auch irgendwie keine Wirklichkeit, dadurch, dass man, ich sag mal, im Privatleben nicht so damit konfrontiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja jetzt quasi zum Beispiel wieder privat unterwegs so und privat weiß da kaum jemand drüber Bescheid und auch was ich erlebt habe.
Es gibt ja einige Vorbilder, was das Modell angeht und auch viele Erfahrungswerte, die mittlerweile Deutschrap oder die auch die Musikszene und der aus Deutschrap heraus da ja bei gesammelt hat. Inwiefern waren das für euch auch wichtige Impulse bei der Entscheidung, Masken zu tragen, bei der Entscheidung, sich zu verdecken, es mysteriöser zu machen?
Du meinst Maskenträger?
Ja, also guck mal, wenn man jetzt einen Tick konkreter wird, dann ist ja sowohl, dass Sido schon auch eine sehr lange Zeit darauf ja auch einen Mythos hat heranwachsen lassen können in seiner Welt. Genauso ein Crow ja bis heute genau das lebt, was du jetzt auch gerade eben beschrieben hast, Cover, dass er im Zweifel weitestgehend im Privatleben sich noch gut bewegen kann, ohne dass jeder weiß, was für ein Multimillionenkünstler er geworden ist. War das der Grund dafür oder war es ein künstlerischer?
Boah, Nico, ich überlege deine Frage. Also ich möchte kurz feststellen, dass die Verhüllungsintention sozusagen ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit anderen Projekten. Also der Schutz der Privatsphäre und dass man irgendwelche Charakteristika oder irgendwelche Erkennungsmerkmale verschleiert, damit man auf der Straße nicht erkannt wird, das ist so die eine Intention, die checken wir natürlich auch komplett. Aber bei uns ist es wirklich, denke ich, trotzdem mehr. Also wir sind nicht Paul aus Dings so und jeder weiß, okay, wir sind diesen Stock aufgewachsen und so, aber man weiß halt nicht, wie wir aussehen, sondern also wir sind trotzdem nicht greifbar und wir sind nicht aus Schwäbisch Hall oder Schwäbisch Gmünd oder whatever und machen jetzt halt dies und das und man weiß aber, deswegen also dieses schon quasi von der Rezipientenseite sehe ich halt die Verhüllungs, wie gesagt, die Absicht, sich nicht zu zeigen. Bei anderen Leuten, die das jetzt mit Masken beispielsweise gemacht haben, oder es gibt ja auch Gorillas und so weiter und wahrscheinlich und Daft Punk und noch viel mehr Beispiele, wo man sagen könnte, okay, die wollen einfach irgendwie Mucke machen und also man kann ja auch böse sagen, so okay, man hat nicht die Eier sozusagen, die negativen Aspekte davon halt auch mitzunehmen und sein Gesicht hinzuhalten, so kann ich auch verstehen den Aspekt, so also würde ich sehr forsch gegen vorgehen, so argumentativ, aber ich kann auf jeden Fall verstehen. Aber genau das wollte ich nochmal auf jeden Fall unterstreichen, weil wir sind nicht die Person, also wir reden jetzt mit euch und so, und das macht ihr auch Bock, aber wir sind trotzdem nicht die Personen, die, ja, das sind halt so diese zwei Typen und man weiß aber halt noch nicht, wie deren Gesicht aussieht, sondern es ist quasi eine Notwendigkeit, dass wir uns überlegt haben, also wir haben uns natürlich auch alles Mögliche überlegt und alles Mögliche gab es ja auch in den letzten Jahren von Hologramm-Show, also habt ihr auch alles mitbekommen, auch im Deutschrap gab es und so weiter. Und wir haben das auch alles mal so natürlich Step by Step über die Zeit für uns durchgespielt, so was würde dem überhaupt gerecht werden, sozusagen für die Leute, die es halt juckt, nicht fürs Spektakel, sondern für uns und für die Leute, die da dabei sind und denen das was bedeutet, dann auch irgendwo tatsächlich physisch hinkommen zu können und zu sagen, so ich bin heute da, ich habe Geld gezahlt, hier sind andere Leute, die haben dafür Geld gezahlt und wir zelebrieren das jetzt zusammen. Und genau deswegen ja, ist es einfach mehr oder weniger eine Notwendigkeit, auch kein Stilmittel oder sonst irgendwas, sondern die Maske. Ja, und Maske ist auch Krise, also so vom Ding her ist jetzt auch nicht so, als hätten wir gesagt, boah, geil, eine geile Maske machen und so, beste Variante, innovativste Variante, die es irgendwie überhaupt nur gibt und der nächste Maskenrapper oder so zu werden, gar nicht, im Gegenteil.
Ja, genau.
Sondern,
ja. Ja, wir sind ja eigentlich auch gesichtslos, Nico, also die Maske, wir haben halt überlegt, wie wir auf die Bühne kommen können, halt, weißt du, ohne unsere Gesichtslosigkeit sozusagen aufzugeben. Deshalb mussten wir zwangsläufig zur Maske greifen. Eigentlich sind wir gesichtslos und eigentlich sind wir vielleicht auch jeder. Weißt du? Vielleicht haben wir kein Gesicht, weil wir jeder sein könnten, der quasi wir sein will, sozusagen. Deshalb war die Maske mehr eine Überlegung für die Bühne, würde ich sagen.
Mhm.
Also das ist jetzt kein Konzept von uns oder so. Das ist, vielleicht haben wir auch bei der nächsten Show ganz andere Masken. Oder vielleicht auch gar keine.
Das ist ja auch interessant. Das kann ja theoretisch dann auch eine einmalige Sache sein und beim nächsten Mal machst du eine andere künstlerische Inszenierung und dann wird es vielleicht doch das Hologramm oder die weiße Wand mit schwarzen Schatten dahinter. Also das ist schon interessant. Ja, aber Entschuldigung, Janik, du hast eine Frage.
Ja, ist gut. Passt ja da genau rein. Eben ist ja der Begriff innovativ schon gefallen. Ich meine, wie auch immer jetzt am Ende eure Maske oder Bühnenform auch aussehen mag, gibt es denn da, ob jetzt bewusst oder unbewusst, auch eine Connection zu eurem Sound? Weil ich finde, so wie ihr klingt de facto ja niemand anderes. Das ist ja schon allein damals, wie ihr reinkommen, also mit diesen viel zitierten Kopfstimmen und das war ja einfach so ein, das gab es halt einfach vorher nicht so. Und es ist vielleicht so ein bisschen so, dass man sich in diesem, ja, in diesem Unbekannten so ein bisschen mehr austoben konnte. Versteht ihr, was ich meine? So, dass man halt erstmal einfach machen konnte und eure Vision halt so komplett umsetzen konnte, frei von allem anderen, was da so auf andere normale, in Anführungsstrichen, Künstler so einprasselt dann?
Ich glaube schon, Bro, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also ich glaube schon, dass du dich in der hinter der Maske, sag ich mal, oder ohne Gesicht, kannst du dich künstlerisch viel, viel freier bewegen. Vor allem im Rap, würde ich sagen. Weil Rap halt auch viel von Images lebt und aufgesetzten Charakteren etc. Weißt du, also die wenigsten Rapper würden sich überhaupt trauen, hoch zu singen und dabei ihr Gesicht zu zeigen. Deshalb würde ich schon sagen, dass es im Gesamten, ich weiß nicht, ob es für uns jetzt so wäre, aber im Gesamten ist es schon extrem förderlich für die Kunst, wenn man wenn man sich nicht zeigen muss sozusagen, weil man sich da einfach musikalisch viel mehr austoben kann. Und das haben wir auch getan. Also wie viele Leute haben gesagt, dass wir Trash machen und so. Mhm. Und es war uns egal. Es war uns egal, weil uns auch im Privatleben wurden wir nicht damit konfrontiert. Das waren dann einfach irgendwelche YouTube-Kommentare oder so. Und das spielt dann irgendwie im Leben nicht so die Rolle. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es anders ist, wenn du dann irgendwie auf der Straße läufst und Leute dich irgendwie angehen und beleidigen und sagen, man hätte dir die Eier abgequetscht oder was weiß ich.
Aber ich glaube auch, dass es für die Hörer auch einen Unterschied macht. Wisst ihr, was ich meine? Also die Hörer haben trotzdem auch, sind auch, also die Faszination für die Hörer liegt trotzdem auch irgendwo darin, hey, das kann irgendein Typ sein, der wie ich ist und der das einfach nur macht und der keinen ständigen Abgleich führen muss zwischen seiner Privatperson und quasi der öffentlichen. Und da haben viele, man kennt ja die Brees und so, weißt du, also viele Egos und Charaktere sind gebrochene Leute, so ist es einfach so, also im Entertainment-Bereich und im alles, was mit Fame und auch was du machen musst, um da hinzukommen, sozusagen, wenn du jetzt nichts Bahnbrechendes machst und so viele Leute leider machen jetzt nichts legendär Bahnbrechendes. Du musst einfach so eine Überzeugung haben von, es bedeutet für mich ein Ego-Tod, wenn ich nicht sozusagen die Aufmerksamkeit und die Anerkennung bekomme, die ich denke, die ich brauche, um zufrieden im Leben zu sein. So. Und diesen Abgleich, den haben wir halt nicht zwischen diesem so, ah fuck, letzter Post hat nur 1000 Likes bekommen, ich bin nicht mehr cool, ich gehe jetzt morgen nicht mehr raus und so. Und das ist das Leben aber vieler Leute, die sich zum Ziel gesetzt haben, einfach Hauptsache quasi ihre Privatperson zu einer öffentlichen Person, die gefeiert wird, zu machen. Und ich glaube, das sehen halt auch die Hörer sozusagen, dieses so, ey geil, die können einfach mit ihren Homies so essen gehen. Vielleicht, und das meinte ich auch eben mit diesem Maskending so. Wir sind nicht, man weiß im Prinzip gar nichts über uns. Man sagt nicht so, oh geil, vielleicht wenn ich in dem und dem Bezirk fahre, dann sehe ich die Person. Oder wenn ich nach Baden fliege, so vielleicht sehe ich den in irgendeinem Café sitzen und so, weil man weiß ja, wie das Kind aussieht oder so. Und ich kenne ja alles von dem so ungefähr, nur nicht wie seine Nase aussieht. Das ist nicht der Film bei uns. Und ich glaube, das hat auch eine andere Faszination für den Hörer, weil es sozusagen diese künstlerische Entfaltung abkoppelt von diesem ganzen anderen Kram und diesen ganzen anderen Motiven und so, die damit einhergehen. Weil wenn ich auf die Straße gehe, keiner juckt sich dafür. Und auch im Privatleben keiner juckt sich dafür. Ich rede auch mit niemandem darüber, so Kaffee auch nicht. Also das heißt, man redet mit keinem drüber. So. Man redet schon mit jemandem drüber, aber halt jetzt nicht so in dem Sinne von, man lässt sich die Hand küssen. So. Also diese Handkuss-Thematik ist komplett aus dem Privatleben sozusagen. Und normal gibt es da immer eine Vermischung davon. Und jeder Rapper sagt immer, meine Freunde sagen alle, ich bin Dings geworden und so, na, jetzt chill ich allein und Dings, bin halt rich, so. Und das ist halt nicht der Film. Und die Leute, die das hören, die checken halt irgendwie eine gewisse Authentizität in dieser Sache oder eine Reinheit, irgendwas Pures sozusagen, so einen seelenerhaltenden Kokon, sage ich jetzt mal, der das halt so ein bisschen schützt. Und auch die Persönlichkeitsfacetten sozusagen, also wenn ihr sehen würdet, die Leute, die in der Crowd stehen und so, das sind die süßesten Mädels einfach so und wir sind da so auf, yo, wir kommen mit Bentley so und ihr könnt alle mal Hand küssen und dies, das und die sind einfach, also es gibt eine Metaebene für diese ganze Mucke, da muss man halt reinsteigen so, aber es hat andere Ebenen, gerade wegen solchen Merkmalen, dass man eigentlich denkt, okay, und in diesem Song geht es auch um Brillis und teure Autos und krassen Lifestyle, aber irgendwie stehen da ganz andere Leute da, als die Leute, die sagen so, yeah, wir gehen auf Rap-Konzert und wollen einfach nur hier so Moshpit machen und so. Und vor allem eine viel diversere Gruppe. Und long story, großer Ausflug short, das sieht man, glaube ich, halt auch als Hörer, dass es diesen Appeal halt hat von, oh geil, wenn ich auch einfach so ein bisschen diesen Bruce Wayne Film fahren könnte. So, ich will gar nicht irgendwie so diese ganzen Dings und es ist ja auch nur Kopfschmerzen eigentlich. Also es ist ein sehr hoher Preis, den man zahlt für Fame und Anerkennung über diese Wege und den ganzen Kram. So. Und also der macht auch niemanden glücklich. So, das checkt man auch durch Social Media und so, ja auch mehr und mehr. Es gibt auch viel weniger irgendwie Legenden, wo man sagt, so, oh mein Gott, die sind irgendwie untouchable und leben in ihrem Elfenbeinturm und so, das gibt's ja gar nicht mehr. Dass man wirklich so jemanden vergöttern kann, sage ich jetzt mal, und irgendwie denkt, so, ey, das ist einfach eine Person, die hat nichts mit mir Boom, die ist einfach irgendwie eine auserkorene Person, so wie es das früher gab, sondern einfach so, ja, okay, und die Person hat halt so krass bei Instagram gepusht und so die geilen Handtaschen gehabt, dass sie jetzt Star Jane ist oder whatever. So ist, genau, deswegen diesen Appeal hat das halt, finde ich, so ein bisschen auch für die Leute, also nicht nur für einen selber, sondern auch für die Leute, dass die das checken, dass das diese Darstellungsform halt eine ganz andere künstlerische Betätigung auch halt zulässt.
Mhm. Kaffer, um dich nochmal jetzt wieder so ein bisschen reinzuholen. Tour war ja vorhin schon so ein bisschen Thema. Die Leute, die euch bis jetzt ja nur hören konnten euch jetzt ja, wie gesagt, das erste Mal auf einigen Stationen live sehen. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was du mitgebracht hast, die erste eigene Tour. Erzähl uns einfach gerne nochmal, wie war das so für euch? Was ist alles passiert? Was hat euch bewegt auf dieser Tour? Wie war es einfach, das erste Mal live zu spielen? Ist ja auch für euch auch was krass Besonderes einfach, ne?
Ja, Bro. Ja, es war wirklich ein krasses Erlebnis. Ja, wir hatten viele, viele geile Erlebnisse. Vielleicht gehe ich das mal so ein bisschen oberflächlich chronologisch durch, ohne einfach zu viel Einblicke dahinter zu geben. Aber es hat vorher halt schon mit einer sehr schönen Stimmung so angefangen. Wir haben mit unserem Management, mit dem Emery und mit dem Veranstalter Think Big, haben wir wirklich so lange dran gesessen und die haben uns einfach so ein Urvertrauen auch gegeben, dass sie an unsere Vision glauben und bereit sind, die auch mit uns umzusetzen. Genau, und das hat halt auch einfach gedauert, weißt du, die Menschen zu treffen, die die Vision einfach genauso teilen und genauso anpacken und die dann auch umsetzen. Und genau, da haben wir auf jeden Fall in Think Big und in Emery haben wir sehr gute Partner so gefunden. Und ja, war krass. So Köln, wie schon gesagt, war ja sehr schnell ausverkauft und da war schon im Vorfeld so eine kranke Energie einfach am Start. Und ja, es sind auch ein bisschen, also einige haben das ja, glaube ich, mitbekommen. Also so sind auch ein paar Dinge so vor dem Auftritt sind da so ein bisschen schief gelaufen. Beim Soundcheck bin ich von der Bühne gestürzt, also bin quasi über die Bühne getreten, weil ich gedacht habe, sie geht weiter. Ja, die Masken, die sind krass. Und
lag das tatsächlich an der Maske auch ein bisschen, dass du einfach nicht so richtig was gesehen hast, oder wie?
Ja, also es lag größtenteils, würde ich sagen, an der Maske. Also wir haben schon eine eingeschränktere Sicht einfach durch die Maske. Und ja, die Lichtverhältnisse waren auch nicht so super auf der Bühne, ist ja dunkel etc. Und dann bin ich da runtergestürzt und es war kein schöner Aufprall auf jeden Fall. Und da musste der Rettungsdienst kommen, ich war im Krankenhaus und ja, da wurde auch, glaube ich, der Einlass verschoben etc. Und dann wurde ich vollgepumpt mit Medikamenten, hab da auch ein paar kleinere Brüche und krass. Ja, aber passt schon, also schon auf dem Weg der Besserung so. Und ja, die haben mich halt vollgepumpt mit Medikamenten und ich stand auf der Bühne. Und es war krass. Also ich wollte es auch dieses vorher, dieses Stürzen von der Bühne und so. Das hat auch nochmal eine andere Energie gegeben, um dann irgendwie aus dem Krankenhaus direkt auf die Bühne zu kommen. Und ja, Köln war einfach krass, weil die Atmosphäre war da einfach komplett anders, weil ich denke, das lag so vor allem daran, dass niemand wusste, wie wir überhaupt in Erscheinung treten werden. Da war einfach noch so große Fragezeichen, werden sie überhaupt kommen, werden es Hologramme sein, werden sie hinter irgendeiner Leinwand sein, werden da vielleicht nur die illustrierten Figuren sein etc. Und diese Spannung hat man irgendwie im Vorfeld sehr gemerkt und wir haben das ja auch ein bisschen aufbereitet und als wir dann auf die Bühne gesteppt sind, das war crazy einfach, also es war wirklich crazy, diese Energie, dieses Gefühl. Ja, wir sind da geschwommen einfach. Wir sind da geschwommen auf diesen Feelings und es war auch schon wieder ganz schnell vorbei, obwohl wir fast 2 Stunden Show gespielt haben. Ging das irgendwie wie im Fluge, ging das vorbei. Stuttgart war für uns, glaube ich, sehr emotional. Genau, vielleicht nutze ich einfach auch die Möglichkeit, jetzt auch an unseren Jano und Bruder Dennis Jan zu gedenken. Die Familie ist extra aus Mülheim nach Stuttgart angereist, weil Köln schon ausverkauft war. Und die haben von Dennis John eine CD gehabt, das Dickicht-Album von uns. Und Dennis John hat denen quasi gesagt, dass wenn wir irgendwann mal auf Tour gehen etc., dann wird er das unterschreiben lassen. Und deshalb hat er es einfoliert gelassen, damit wir das quasi unterschreiben. Und genau, Dennis John ist leider von uns gegangen. Und die Familie hat dann quasi seinen Wunsch erfüllt und ist dann an unser Team rangetreten und ist dann zu uns gekommen. Und es war ein sehr emotionaler und schöner Moment einfach. Und genau, Kraftspenden, glaube ich, auch sowohl für uns als auch für die Familie. Dadurch, dass die Familie vielleicht irgendwie so eine Mission vom Sohn abschließen konnte. Für uns, weil es uns einfach enorme Motivation und Energie gegeben hat einfach. Also es war verrückt. Man rechnet halt nicht mit so Sachen, dadurch, dass man im Privatleben halt gar nicht damit konfrontiert ist, ist das halt auf einmal eine ganz andere Art von Wertschätzung für das, was man macht. Deshalb war Stuttgart wirklich sehr prägend und sehr emotional. Und genau, und auch die anderen Tourstops, Leipzig war auch crazy, so. Die meisten deutschen Rapper trauen sich ja irgendwie nicht, in Leipzig zu spielen oder canceln einen Tag vorher, weil sie krank sind und machen dann einen Tag später in Berlin weiter unter Wundergenesung. Aber das haben die Leipziger auf jeden Fall nicht verdient. So, es war crazy, was für eine Energie da auch am Start war. Und ja, München war auch heavy, Berlin war heavy und Hamburg haben wir auch nochmal alles gegeben. Es war das letzte Konzert und Da war auch, glaube ich, nochmal sehr, sehr krasse Energie am Start. Ja, so all in all, ich habe das noch nicht verarbeitet, um ehrlich zu sein. Also das, man muss das, glaube ich, noch so ein bisschen Revue passieren lassen, weil das Leben auch immer so schnell weiter voranschreitet. Und das nächste Album steht ja auch schon in den Startlöchern und so. Genau, deshalb werde ich da auf jeden Fall noch so ein bisschen drüber nachdenken und mir Videos anschauen. Und aber ja, es war einfach crazy, es war wirklich crazy und es macht irgendwie Bock auch auf mehr und ich habe auch das Gefühl, dass das kann ganz andere Dimensionen auch annehmen mit unserer Musik, weil das ist halt nicht das normale Konzerterlebnis, wo man hingeht und den Rapper filmt und danach 5 Instagram-Stories macht, also da waren keine Kameras am Start und so, also die Leute, die sind auf der Wave einfach geschwommen und ich glaube, das kann man noch crazy ausbauen einfach und da ist einfach sehr großes Potenzial, um dann noch krassere Shows und noch krassere Emotionen freizusetzen. Weil das ist es, glaube ich, so Emotionen, das ist so das Ding bei uns und auch bei unserem Konzert hat man das halt gemerkt, also da wird geweint, da wird gelacht, da fällt man in Ohnmacht, da sind alle Arten von Emotionen einfach am Start und das ist ein Spektakel der Emotionen. Und ich glaube einfach daran, dass da noch größere Sachen passieren werden.
Ja, spannend. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr krassen Reise. Aber ist ja auch eigentlich die perfekte Vorlage, so spannend, was da noch kommt, was da noch passiert. Ich meine, im Herbst steht ein Album an bei euch. Ich fände, du hast auch ein Thema mitgebracht. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie viel ihr jetzt schon erzählen wollt, verraten wollt und alles, aber auf dem Album wird es ja auf jeden Fall auch Gäste geben. Und darüber würdest du ja diese Folge nochmal ein bisschen mit sprechen.
Genau, Bros. Ja, wir machen Album, das ist auch schon relativ weit. Und genau, wir sind auf jeden Fall sehr happy, auch soweit mit dem Album. Und wir haben ein paar Sachen, die wir jetzt in den nächsten Wochen noch in Angriff nehmen. Und wir haben auf jeden Fall ein sehr crazy Album, künstlerisches Album, auch in unserer Manier quasi mit allen möglichen Styles und so. Das ist ja auch Teil von unserem Ding, dass wir halt eine CI haben sozusagen, auch vom Sound, aber das kein Genre trotzdem irgendwie ist. Also es ist nicht irgendwie so, yo, endlich machen die wieder ein Trap-Album oder ein Liebesalbum oder dies oder das, sondern da ist auch irgendwie wieder alles Mögliche vertreten, wofür wir auch selber oft Gegenwind bekommen, so. Was wir aber natürlich im Vorhinein auch wissen, so. Also jeder Künstler hat immer so seine Entscheidung, so okay, ich weiß, ich kann den Sure Shot machen, so mit Potenzial auf Erweiterung meiner Bubble, oder ich mache einfach, was ich Bock habe. Und das haben wir eigentlich relativ stringent immer so durchgezogen, dass wir gesagt haben, so, nee, wir machen, was wir Bock haben, obwohl Song A halt überhaupt nichts mit Song B zu tun haben kann im Zweifelsfall. Und es trotzdem eben so eine Community gibt, die sagt so, nee, nee, das ist es aber trotzdem einfach für mich. Genau, und wir haben jetzt das Album vor der Brust, inklusive Musikvideos. Wir haben das ganze Album ist produziert von Mixo MacLeod, Jumper, Judy, Young Mash, DTP, Baba, also nur legendäre Brees. Wir haben Features von UFO, Summer Jam, Shindy, so viele. Und
Chapo genau. Habe ich noch auf meiner Liste hier stehen.
Genau, Chapo, ja, das ist Jamule, ja, genau, Sido. Nee, da fehlen schon auch einige, genau.
Ja.
Und
wie fühlt sich das an, mit so einer Gästeliste, sag ich jetzt einfach mal, zusammenzuarbeiten?
Ich füge hinzu, das sind ja schon so ein bisschen die Styler alle unter sich, ne? Also alle, die mehr in sich sehen, als nur in Anführungsstrichen, ich mache einen Song, der 2 Minuten 40 ist. Und
das stimmt. Also ja, wir sind auch mit vielen von denen auch im Studio gewesen und so. Und das ist eben auch das Schöne, dass die Leute, die wir jetzt auf einmal haben, die checken schon auch irgendwo, was wir machen. Weil viele Leute, so ihr wisst zuallererst, wie das Business funktioniert halt, und wir sind nicht so, wie das Business funktioniert, Punkt. So. Also wir sind wirklich nicht so, wie das Business funktioniert und wie man irgendwie einen Vorteil erhaschen kann über Feature und so, und auch ich, also das ist uns ja auch vollkommen bewusst so. Also der ein oder andere, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn er so eine Single von uns hört, die einfach kommt, und das wissen wir auch, können auch sagen, ey, wir lassen die weg, weil so unser Styler-Standing sozusagen ist viel höher, wenn wir jetzt so nicht irgendwelche provokativen Sound-Eskapaden uns irgendwie zulassen, wo auch Kollegen halt eben sagen können, so, ey, was machen die denn da gerade, und so, davor kam voll der geile so und so Song und jetzt so. Dass die aber eben diese künstlerischen Entscheidungen trotzdem auch wertzuschätzen wissen und deswegen auch eben mit uns arbeiten, weil sie sagen so, die Jungs machen einfach seit jeher, was die wollen. Vielleicht könnten die auch ganz woanders sein, wenn die andere Berufe gemacht hätten. Vielleicht könnten die so machen. Aber trotzdem, das, was wir haben, ist, wir machen uns Kunst, wie wir die wollen, für Leute, die das sehr wertzuschätzen müssen. Und das ist eigentlich die Quintessenz von dem, was jeder Künstler eigentlich machen will. So, klar ist geil, so, ich mache noch mit dem Artist eins und dann kriege ich 7 Millionen monatliche Hörer bei Spotify und wie ist das. Aber jeder checkt so am Ende des Tages, wo es geht um die Kunst, und jeder, der wirklich ein Herz hat für die Kunst, so, der kann das irgendwie auch wertschätzen, auch wenn das jetzt, jetzt vielleicht nicht komplett seine Lane ist oder irgendwie gerade so überprofitabel ist oder so, weil man einfach checkt. Und auch wenn man mit uns in Kontakt tritt, so, man checkt einfach so, wir machen das wirklich so, wir lieben das wirklich. Und es sind keine Moves und keine herkömmlichen Moves und so dabei. Und genau deswegen konnten wir zum Glück halt auch Künstler und Kollegen für uns gewinnen, aufs Album zu kommen, die ihrerseits hart gearbeitet haben, um eine eigene Identität irgendwie zu bilden, abseits von normalen, was du gesagt hast, Nico. 42 Songs.
Ja, genau. Und bevor ich eine shady Überleitung zu einer der nächsten Rubriken nehme, habe ich noch eine Abschlussfrage an euch beide. Weil es geht ja so ein bisschen in unserem Leitthema darum, wie wird aus einer Idee Wirklichkeit? Fühlt sich das gerade wie Wirklichkeit bei euch an? Oder ist es immer noch erst die Idee? Die liegt hier seit 20 Minuten, dieser metaphorische Abschlussfrage an euch beide.
Also, ich fange mal kurz an. Aber Jim, dann kannst du den Abschluss machen. Also gerade weil wir die Diskrepanz haben zwischen Privat und Künstler sein sozusagen. Also wir sind trotzdem Künstler, wie wir das eingangs schon hatten. Ich will nicht nur mal in den kompletten philosophischen Deep Dive gehen. Aber so wir denken schon, dass wir das, also wir finden uns schon trotzdem legendär. Also, wisst ihr, was ich meine? Das hört sich jetzt, viel an, aber ich bin komplett davon überzeugt. Genau, ja eben und das, also versteht ihr, was ich meine? Dadurch, dass man so abgrenzen kann, das, so, das schadet auch nicht. So, man hält es eher weg, aber jetzt reden wir im professionellen Kontext und wir sind die Guys trotzdem so, für mich 100%. Also wenn, so, ich sehe keine, ich weiß nicht, wo die Legenden sind, ob die im Bergheim am Natzen sind oder ob die auf irgendwelchen Influencer-Events Hashtags rausballern, aber die gibt's nicht mehr. Und ich weiß einfach, dass wir das sind, so, man merkt es, egal ob Kafabi von der Bühne stürzt, so ich wusste, das wird nicht scheitern. Also das wird nicht abgesagt und so. Ich habe da Switch gezockt, ich war so auf, okay, der Dreh wird jetzt gerade geröntgt, so. Stage-Time ist in der Stunde 20 oder keine Ahnung, aber es wird nicht scheitern, weil es ist speziell, was wir machen. Und man spürt das, was wir wirklich da reinstecken, so dieses, soweit wir das aufbringen können, dieses Pure, dieses Reine, dass wir einfach sagen, ey, wir wollen das einfach machen, wir lieben das zu machen. Und wir machen das regardless von irgendeinem Outcome oder sonst irgendwas. Und das ist einfach was Spezielles. Deswegen, es fühlt sich so real an, weil wir das nicht quasi zu unserem Leben adaptieren, dass wir sagen so, ey, wir haben jetzt die Chance, scheiß drauf, lass mal Maske abziehen und lass irgendwie gucken, wie wir die Vorteile des Fames und der Anerkennung von außen irgendwie zu unserem Life-Switch nutzen und jetzt irgendwie ein anderes Leben draus machen. So, das ist nicht unser Ding, deswegen fühlt sich so real an, so, ey, wir waren gerade auf den Bühnen und die Leute sind am Weinen, die Leute werden da rausgezogen, weil die in Ohnmacht fallen und sowas gehen eigentlich ab. Natürlich, aber andererseits ist es auch so auf, natürlich, wer sonst? So, hört sich krass an, aber trotzdem, so, das sind meine Emotionen, weil das, was wir machen, wirklich und hoffentlich werden wir das alle auch gemeinsam noch sehen down the line, das ist was Spezielles, was wir machen und das gab es noch nie und wird es auch nicht nochmal so geben und ich weiß, egal was für Höhen das annimmt, so, dass wir da zurecht landen werden. Man muss es auch nicht pushen, wir pushen es auch eben nicht auf eklig, aber wenn die Schritte genommen werden, Step by Step, so wie es halt kommen muss, ohne Krampf und ohne Ekel, dann passiert das ganz, ganz zurecht.
King Fando.
Ja, genau, füg gerne hinzu, bevor ich jetzt hier so diesen
Period, Minecraft. Mach den Moment nicht kaputt, denn wir gehen ja damit über in etwas, was wir als Format hier bei uns sehr, sehr gerne haben. Das ist die Classic-Rubrik, weil sie zum einen von unseren Gästen so noch ein bisschen Inneres nach außen bringt, dass wir mal hören, was dann euch so wirklich beeinflusst, beeindruckt hat. Da kommen manchmal überraschende Sachen zum Vorschein. Hashtag in 5 Minuten. Wir haben einen Classic, der recht offenkundig ist, auch weil er nun einen runden Geburtstag feiert und schon Deutschrap einfach mal für, scheiße, 20 Jahre, glaube ich, verändert hat. Mhm. Obwohl ein kleines Element davon, ja eigentlich, was dazu gezählt wird, ja eigentlich sogar noch älter ist. Aber du bist dran.
Oh, da bin ich gespannt. Ja, ich mache erstmal die Basics. Unser Classic der Woche. Maske von Sido am 26.04.2004 rausgekommen. Also du sagst, das wird jetzt 20 Jahre alt, das Ding. Sidos Debütalbum damals über Agro Berlin und dann auch das erste Album von Agro, was später Gold gegangen ist. So die Hitsingles, Mein Block, Mama ist stolz, Fuffis im Club da drauf zu finden und auch die anderen Sektenmitglieder, Tony D, B-Tide und wie sie alle heißen, drauf zu finden. Ja, und es geht um das MV, es geht um Rap, es geht um Drogen, es geht um Sex, um all das, wofür Sido halt damals bekannt ist und womit sie Straßenrap und Gangsterrap irgendwie etabliert haben in Deutschland. Und ich glaube, für viele, viele DeutschrapHörerInnen da draußen auf jeden Fall eins der prägendsten Alben, was, glaube ich, sehr viele an dieses Genre irgendwie so rangeführt hat. Bei mir war es auf jeden Fall so. Das ist einer meiner ersten Deutschrap-Alben. Ich habe es mir nie zu der Zeit selber gekauft, aber was ich auf jeden Fall intensiv gehört habe und wo ich so in diesen ganzen Film so langsam mit reingezogen worden bin.
Sehr gut. Sehr gut. Wie sieht es bei euch aus? Ist das etwas, was euch irgendwann beeinflusst hat, dass ihr gefühlt habt, dass ihr mitbekommen habt und ihn jetzt als Gast auf eurem Album zu haben oder so?
Safe, Bro, safe. Also die ganze TRL-Zeit und so, die haben wir auch auf Heavy Rotation erlebt und genau, also legendär das Album Maske auch von Sido. Hat, glaube ich, auch für Straßenrap auch viel, viel geöffnet und so. Und genau.
Ja, Legende auf jeden Fall. Legende. Und auch in der Rückschau, Sido ist echt, ist einfach Legende. Also gibt echt wenig Leute, wo man sagen kann, die haben nicht irgendwie so unnötig reingeschissen. Also so als von der Außenperspektive, vor allem nach so vielen Jahren, dass man wirklich sagen kann, so, ey, auch für die Fans, ich war letztens auch auf dem Sido-Konzert, derselbe Veranstalter, der uns gesagt hat, macht auch Sido-Konzerte. Die Hörerschaft ist einfach da. Also gibt es natürlich schon noch viele Künstler, aber einfach so lange mit so einer Vielfalt an Songs immer noch die Leute durchs Leben zu begleiten, sage ich jetzt mal, ohne tausendmal und ja, auch trotzdem Kommerz auch trotzdem geil zu machen, ist auch eine Kunst, finde ich. Kommerz trotzdem geil zu machen und zu sagen, so, okay, ich habe doch alles schon gemacht, so, ich mache jetzt auch ein bisschen Money, ich mache bisschen die Radiomucke und so. Das ist auch geil, wenn du das einfach cool machen kannst. Und das können die wenigsten auch. Bei vielen ist es dann corny, cheesy, sehr schnell. Man checkt dann so, okay, jetzt noch das machen, dann rumstänkern und so, weil irgendwie, gerade das, was ich eingangs meinte, so auf einmal soll mir jetzt mein Legendenstatus abgesprochen werden und jetzt schieße ich mal gegen alle neuen Leute, die Gesichtstattoos haben und so. Ist auch, man checkt schon den Film, aber ist auch geil, das nicht zu machen. Und deswegen auch vor der Perspektive sozusagen nochmal gesagt, ist wirklich der Werdegang und so ist schon echt sehr Legende. So.
Da drauf ist ja die Version Mein Block, ne? Und es ist die Originalversion. Und das ist die, weil berühmt geworden ist ja eigentlich die Remix-Version.
Die Beethovens Remix-Version. Die
Beethoven Remix-Version, die ja, ich glaube sogar im Jahr davor erschienen ist. Ich bin mir nicht
sicher. Auf jeden Fall früher. Das war, glaube ich, so ein Juice-Ding. Auf so einer Juice-CD war das als erstes mit drauf.
Dezember 2003, Label Sampler Ansage, Agro Ansage 3. Und als Single dann auch noch im April veröffentlicht. Da, wo alle Remixe mit drauf waren. Und da hat alles angefangen. Und seitdem habe ich dann auch gelernt, malen heute noch Kinder im Schulunterricht ihren Blog, um dann aufzumalen, was denn bei ihnen im 16. Stock los ist. Als Schulprojekt. Im Tanzunterricht werden sicherlich auch das eine oder andere Mal noch Tanzschritte von Boybands der 2000er nachgestellt. Cover.
Ja, ja, das ist mein Classic-Album. Hm?
Ja, leg los.
Du willst auch mein Classic-Album anspielen. Ja, Bro, es ist vor allem mein Classic-Album, weil es einfach das erste Album ist, was ich je besessen habe. Und ich habe es damals zum Geburtstag habe ich es bekommen von meinem damaligen Freund Riyad. Riyad habe ich danach auch nie wieder gesehen. Er ist nach Marokko verzogen. Also falls er irgendwann mal das hört, genau, viele liebe Grüße an meinen Bre. Er hat mir damals das Album geschenkt, Backstreet Boys Millennium. Und das Album hat mich zerstört damals. Also es hat mich komplett in den Bann gezogen. Ich wurde ganz großer Backstreet Boys Fan. Hab mich in Nick Carter viel gesehen. So, hab viel Backstreet Boys Songs performt und so. Ja, ich würde sagen, dass mit Backstreet Boys so vielleicht der Traum des Musikers so für mich angefangen hat einfach mit meiner ersten CD. Ja, auch die Songs, die da drauf sind, sind ja auch lauter Legenden-Songs drauf. Genau, also sehr, sehr, sehr krass.
Interessanter Classic auf jeden Fall, den mitzubringen, weil an so I Want It That Way, glaube ich, mit Milliarden Streams, kommt ja niemand auf dieser Welt vorbei. Und ich glaube auch rückblickend, Yannick, jetzt kannst du auch mal aus dir rauskommen. Ich weiß nicht, was ich habe natürlich immer mit ein bisschen Abstand und auch ein bisschen Naserüffeln Richtung solche Bands geblickt. Aber wenn man mal ehrlich ist, kann jeder von uns von 20 Casting-Bands 20 Songs auswendig
mit tanzen. Voll. Die sind doch auf jeden Fall auch, ich meine, du hast es eben gesagt, guck dir die Zahlen an, so, die sind doch über jeden Zweifel erhaben. Also natürlich gab es irgendwie immer diesen Boyband- Hass und das ist doch alles gecastet und die sind doch viel zu schmierig und sonst was, aber das ist, glaube ich, von vielen Leuten auch einfach nur eine dicke Portion Neid, so, und die Mucke ist halt nicht kacke, dann würde es nicht heute jetzt nach 25 Jahren immer noch so viel gehört werden, auch wenn es vielleicht jetzt mehr die Party-Classics geworden sind über die Zeit, so, aber das ist halt ist halt Geschichte. So, das kann man denen auf jeden Fall 0,0 absprechen. Und dass die größtenteils, ohne jetzt so tief im Thema drin zu sein, dass die musikalisch talentiert sind, so, das braucht man, glaube ich, auch nicht groß diskutieren. So, nur weil du halt gecastet bist und dadurch eine Band bist, ist es nicht direkt, dass du auf jeden Fall schlechtere Mucke machst oder so.
Ich glaube, dass dieses Casting-Projekt, sag ich mal, auch so neuerdings, so seit 10 Jahren oder so, in Verruf geraten ist. Ich glaube, das war schon damals noch ein ganz anderes Level einfach. Auch wenn man die Songs von Backstreet Boys anhört. Also das sind ja nicht so diese klassischen Pop-Lieder, so die man von so Casting-Bands eigentlich kennt. Das ist schon eine sehr unike und eigenständige Musik, finde ich trotzdem. Und die hast du halt heutzutage nicht mehr bei diesen ganzen Casting-Bands. Also da wird ja jetzt nur noch zurecht geschriebene mathematische Musik so gemacht. Und ich glaube, dass es eventuell in der Zeit auch anders war. Auch so ein No Angels, weißt du, erinnere ich mich dran. Mhm. Die waren auch krass zu ihrer Zeit. Weißt du, die waren auch sehr erfolgreich, haben krasse Musik gemacht und so. Würdest du heute auch von der Casting-Band eher nicht mehr so geliefert bekommen, glaube ich.
Es ist halt auch einfach dann wieder ein bisschen ein Spiegel der Zeit, dass zu der Zeit, wo man damit angefangen hat, ist halt noch so viel großes Talent gegeben hat und die Masse heute ist im Zweifel immer schwieriger macht, da wirklich noch diese tatsächlichen Talente rauszuholen. Insofern absolut Credits für den Classic, Credits für das, was sie da gemacht haben und auch die Best-of-Platte, die jeder da draußen, ob ihr es schon wollt oder nicht, irgendwie dann doch auswendig mitsummen kann, Leute.
Safe.
Fendi, du hast einen Classic mitgebracht, der hat mich überrascht und vor allen Dingen habe ich auch so, es gibt, da ist aber einer meiner, wahrscheinlich so Top 10 Lieblingssong der letzten Dekade mit drin, auf den ich zufällig gestoßen bin. Deswegen hat es mich eben gerade sehr gefreut. Erzähl mal, welcher Classic und warum?
Genau, also für die Zuhörer, mein Classic ist von UGK und ich sehe natürlich auch die Parallelen von UGK zu uns beiden Brees und ich bin sehr großer UGK Fan allgemein, insbesondere bin ich Pimp C Fan, weil Pimp C ist einfach ein Flavor-Meister und das ist mein absolutes Augenmerk, einfach Leute, die Flavor bringen und Flavor kicken, also keine Fertigkeiten von die krassesten Reime, die krassesten Flows, die, was weiß ich, die teuersten Klamotten oder so, sondern Pimp C war einfach Legende für Flavor haben, für Habitus, für Aura, sag ich mal einfach. Der Bre hatte einfach harte Aura. Und zu dem, was ich auch noch an UGK gehöre, also es kommt auch noch aus einer Zeit, wo so dieses Lokale halt irgendwie so krass war. Und also zum Beispiel Travis Scott kommt aus Houston, so kein Schwein weiß das eigentlich so, weil woher sollst du es auch wissen? So, okay, er macht irgendwelche Referenzen und so, aber dieses ganze, dieser Texas Drawl und so, den die Jungs da haben, diese ganze Kultur von Wood Grain, Lenkrädern, von Kofferräumen, die aufgehen per Knopfdruck mit Neonschildern drin und so weiter und so fort. Also diese ganze Texas-Kultur als Subkultur, also wirkliche Subkultur, so die auch außerhalb dessen nicht vertretbar war. Also das war auch ja keine Zeit der Adaption, wo du einfach sagen konntest, so, yo, ich bin jetzt aus New York und bin Dipset oder so, aber ich habe auch so Felgen, die so 2 Meter rausgucken, so wie die Jungs in Texas so. Und diesen Flavor fand ich halt einfach überlegende. Also das ist immer noch, das hat mich einfach schon immer beeindruckt, so dieses, also wenn ich mir aussuchen könnte, so nach Straßenverkehrsordnung, so ich würde genauso fahren, einfach auf 3 Spuren mit 20. Ich fahre nur so Swerve, nennt man das. So ich swerve nur links, rechts, die Leute hinten hupen und so, aber ich bin am Chillen, ich höre Mucke, Trunk ist gepoppt, da drin steht irgendwas Geiles, so in Neonfarbe im Kofferraum drin, so. Also diese ganze Kultur, also ist so sinnbildlich ein bisschen für mich, für diese Texas-Kultur und auch alles, was drumherum war, Chopped and Screwed und diese ganze DJ-Screw-Bubble und alles, was daraus, das ist eigentlich schwer nachzuvollziehen, rap-historisch, sage ich jetzt mal, wenn man sich heute Mucke gibt und damit so aufwächst, das überhaupt zu checken, weil es ist eigentlich ein Brei geworden, so dieses wirklich so, ich bin der Mac an meiner Tankstelle, so irgendwo in Dallas oder in Houston, so das darum, so ich bin einfach Fly und der Musik in die Welt hinaus sozusagen, aber wichtig ist, dass ich hier gerade an der Tankstelle der Fly bin. Und dieses Ding, diese Lokalität und so, das hat man heutzutage erst recht nicht mehr und ich finde das halt einfach übergeil. Und genau auch die Kombination der beiden Brees, so Bambis, so ein sehr, schien schon immer wie so ein voll vernünftiger, intellektueller Typ eher und Pimsy ist so Draufgänger, einfach Flavor, hat die ganze Zeit irgendwelche Ansagen gekickt und so weiter und so fort. Und die beiden einfach in der Kombi und die Musik, also auch die Musik ist wirklich, also insbesondere bin ich einfach Pimsy-Fan, aber die Musik insgesamt ist einfach wirklich, finde ich einfach Legende. Ich bin jetzt nicht so der so viel mit alter Mucke immer quasi sich dranhängt und sagt so, oh, ich höre jeden Tag das Album von vor 15 Jahren oder so, was ich irgendwie gefunden habe oder feier. Aber das ist so eins von den Alben und insgesamt die Ära und auch dieses ganze UGK for Life Ding und wie also Pimsy dann gestorben ist und sozusagen dieses Duo-Dings am Leben gehalten wurde. Weil es schnell in Vergessenheit gerät, zum Beispiel Pimsy, wirklich harte Legende einfach so, aber so, wenn man jetzt Rap-Hörer fragen würde, so, weißt du, wer das ist? Die sind so, hä? Wer ist das so? Ich dachte, Houston, krassester Typ aus Houston ever ist Travis Scott oder irgendjemand, dem du das gar nicht, der das gar nicht so verkörpert, eigentlich so dieses Ding, genau. Und deswegen ist das quasi mein Classic-Album, aber ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich darüber geredet, warum sind die Jungs, warum finde ich die Jungs so Legende und warum. Und das Album, ja genau, da ist ja Swishers and Doja und so drauf. Und genau, einfach das ganze Werk von denen finde ich sehr stabil, auch so die frühen Sachen. Aber das ist für mich so sinnbildlich für wie geil ich die einfach finde, so dieses Album.
Ey, es ist so krass, ich habe nicht so wirklich den Bezug dazu gehabt und ich bin ja halt also so lange damit schon aufgewachsen und das ist Parallelwelt gewesen, auch mit den ganzen Elementen, die du beschrieben hast, die mich nie so richtig gekriegt hat. Das ist ganz krass. Und dann habe ich dieses Album zufällig damals in die Hände gekriegt und damals habe ich International Anthem gehört. Das Ding mit Andrew 3000 drauf. Und von da bin ich rückwärts wieder rein und habe gemerkt, okay, krass, da hast du das Ganze ein bisschen unterschätzt. Weil jetzt an der Stelle habe ich jetzt ein bisschen mehr von dem Vibe verstanden, der hier stattfindet, in der Kombination und mit dem Türöffner, dass ich so bis heute noch immer Dinge nachhole und merke, dass ich auch dem kompletten Süden ja nicht Unrecht getan, aber vielleicht in meinem eigenen Konsumverhalten nicht den Anschnitt und nicht den Respekt gegeben habe, den es vielleicht verdient hat.
Ja, voll. Und ich glaube, das war halt auch einfach das Ding, dass als Vorreiter zu Trap oder würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so dieses Südstaaten-Ding und damals, zu so deren Zeit war auch jetzt Atlanta, glaube ich, noch gar nicht so der harte Film, also Dings halt. Also schon mit Andrew 3000 und den ganzen Sachen, aber das war immer so ein bisschen so auf diesen dumm und die checken irgendwie nicht so ganz ihre Lage, so die trinken zu viel Hustensaft und keine Ahnung, was bei denen geht, dauernd kackt da irgendeiner ab, weil der zu viel Hustensaft getrunken hat, so, und da alles glitzert und die haben irgendwelche, ihre Lowrider-Karren, aber die sehen irgendwie so komisch aus im Vergleich zur West Coast, also es war, glaube ich, echt immer so ein Stigma auf Südstaaten-Mucke allgemein, so, vor allem im Vergleich zu West- und Ostküste, die dem Unrecht getan haben, so, weil wenn man sich heute anguckt, wie viel auch von diesem Prunk und allem, was so kulturell auch in dieser Flashy ist und sowas jetzt in diesem Brei sozusagen drin ist, ist halt ganz viel von da, auch Atlanta und so. Das ist sehr viel eigentlich, wenn du es anschaust, so diese ganze Culture auch, was da jetzt so, die ganze Strip-Club-Dings in Atlanta und so, was es da früher nicht so gab, ganz viel davon ist einfach so Südstaaten-Ding. Und ich rede jetzt nur von Texas, da gab es ja noch ganz viele andere Sachen, von New Orleans bis sonst irgendwas, und man wusste immer nur so, ja okay, da ist irgendwie C-Murder und irgendwie Cash Money, Leute sind daher oder so, das wusste, checkt ihr, was ich meine, so, das wusste man dann und dann konnte man irgendwie sagen, ah, okay, wahrscheinlich sind die da alle so mit irgendwelchen Cornrows, also ganz viel von den Dingern, auch dieses Ding, Lil Wayne einfach, also dieses New Orleans Lil Wayne Ding, so jeder sieht aus wie Lil Wayne einfach. So. Ja. Nee, wisst ihr, was ich meine? So, also es war so impactful einfach und so krass, dieses ganze Ding, wie das daherkam, dass einfach jeder Rapper heutzutage so aussieht, von Trippie Redd bis Young Thug, jeder sieht aus wie Lil Wayne. Und deswegen ganz viele von diesen Südstaaten-Dingern hat man einfach einen überkrassen Impact und man hat immer so ein bisschen den Stempel drauf getan, auch so, ja, okay, Bros, ihr seid irgendwie ein bisschen hängen geblieben, auch so in eurer Bubble da. Aber da ist schon sehr viel Impact rausgeflossen. So.
Auf jeden Fall ein Classic, den wir euch da draußen ans Herz legen, wenn ihr Bock habt, auch vielleicht ein kleines bisschen über euch zu lernen dabei. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Beide Classics helfen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu verstehen, was, pass auf, hinter der Maske so los ist. Wenn dann Singles kommen, und Songs kommen, finden sie in der Playlist statt, Yannick. Und auch die hängen wir ans Ende dieses Formats, wie immer. Mhm. Und wir haben beide wieder drei Songs auswählen können aus Thank Backs, When It's Friday. Und ich mach's schnell, denn dieses Mal war's, und das gibt's bei mir ja gefühlt alle drei Wochen mal so einen Moment. Ich habe die Playlist auf der Autofahrt gehört, ich habe die ganze Zeit Kopfnicken dabei gehabt und entsprechend habe ich OJ Lou und Donna Savage mit dem Song Rihanna rausgesucht. Frankfurter Sound, Kopfnicker-Kram. Dann habe ich Hood Black ausgesucht. Kopfnicker, Straßenrap. Komplette Besetzung dabei. Album kommt im Juli. Und ich habe Dieser Buddha ausgesucht in den Club. Auch dort kommt eine Tour. Ah, nee, war auf Tour, genau. Aber klassischer Kopfnicker-Sound. Und da kommt bestimmt auch demnächst wieder was. Das erklärt es relativ simpel. Das war ein Mut, drei Songs, die haben gut gepasst. Was hast du genommen?
Schön, finde ich eine gute Auswahl. Bei mir war es tatsächlich die Überschrift so ein bisschen spannend. Ich habe mir drei Songs ausgesucht, die ich auf irgendeine Art und Weise spannend finde. Anfang macht Harland 936 mit seinem Song Tatü Tata. Und der junge Mann ist erst 17 und hat vor kurzem bei Rap La Rue, ein Hip-Hop Casting-Show, kann man es, glaube ich, nennen, quasi gewonnen. Es ist soundtechnisch dieser typische Fußball-Haaland-Mbappé Champions League Soundflex. ich finde daran aber dieses Format und wie es so funktioniert, halt sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich den heute einfach mal mitgebracht.
Haaland-Legende.
Einfach mal gucken, genau, was da in diese Richtung noch passiert. So, ich meine, wenn man das Ganze ein bisschen verfolgt hat, das kam irgendwie aus dem Nichts und läuft halt einfach krass. Deswegen ja, sehr spannendes Projekt einfach. Song Nummer 2 ist Keine Angst von Ailo, die jetzt kürzlich auf Julius' neuem Label 44 Music gesigned hat, vorher bei ihr den Support gespielt hat. Da kommt in den nächsten Monaten von Ailo ein Album. Auch das Projekt finde ich sehr spannend, allgemein, also Ailo im Speziellen und natürlich auch das Label von Juju, was da so passieren wird. Um die war es jetzt ja auch längere Zeit sehr ruhig. Und mein letzter Song ist Niemand von Bresco, Chani 030 und Nizzy 19. Bresco ist ein in Hamburg ansässiger Producer und es ist sein Producer-Song in Anführungsstrichen. Und er hat auch schon vorher mit Kalim zusammengearbeitet, mit Luciano, mit Lucio 101. Auf jeden Fall sehr breit aufgestellt, fand ich auch sehr interessant, was er bisher so gemacht hat und was da auch noch so kommen wird. Und deswegen mein dritter Song.
Schöne Auswahl. Genau wie die Gäste heute. Und ich muss sagen, das ist ein etwas anderer Stammtisch gewesen, weil es so 100% um euch und euer Schaffen geht und das Momentum, in dem ihr seid. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe es heute noch ein kleines bisschen besser verstanden. Und deswegen war es eine große Freude, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe sehr, dass ich auch mal die Gelegenheit habe, es mir mal live vor Ort anzugucken. Und dazu werden wir uns bestimmt auch irgendwann wieder beim Weg laufen.
Hoffentlich, Bro, hoffentlich. Genau, vielen Dank euch auch. War wirklich sehr schön, hat Spaß gemacht.
Cool.
Ja, und bis hoffentlich bald.
Bis hoffentlich bald. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Yannick.
Gerne. Danke, Yannick. Danke, Nico.
Das war der Backspin Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.